Deutschlandfunk Nova. Update.
Unis, Schulen, Straßen, Verwaltung und Polizei. Dafür zahlen wir alle Steuern. Das Geld teilen sich Bund, Länder und Gemeinden untereinander. Weil nicht alle gleich wohlhabend sind, gibt es unter den Ländern Ausgleichszahlungen und der Bund hilft auch noch etwas mit. Aber wie immer, wenn es ums Geld geht, sind die Bund-Länder-Finanzen seit Jahrzehnten ein Riesenstreitthema. Heute hat der Bundestag eine Mammutreform beschlossen und das ist das Topthema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Die Neuordnung der Finanzen zwischen Bund und Ländern ist wohl die größte Reform der Großen Koalition. An 13 Stellen wird das Grundgesetz geändert. Das hat der Bundestag mit 2/3 Mehrheit beschlossen. Außerdem noch mehrere einfache Gesetzesänderungen. Morgen muss die Reform auch noch durch den Bundesrat. Ronald Menn aus der Nachrichtenredaktion erklärt, worum es im Kern geht.
Einmal um die Verteilung von Geld zwischen den Ländern. Die wird bis jetzt noch durch den Länderfinanzausgleich geregelt. Der läuft 2019 ab und dann wird das System abgeschafft. Statt jedes Jahr im Nachhinein Geld hin und her zu schieben, soll die unterschiedliche Finanzkraft der Länder schon direkt bei der Verteilung der Steuereinnahmen berücksichtigt werden. Je nachdem, wie gut es einem Land geht, gibt's da Zu- oder Abschläge. Außerdem geht es um die Hilfen, die die Länder vom Bund bekommen. Der wird ab 2020 knapp 10 Milliarden Euro zusätzlich in das neue Finanzsystem einzahlen. Die Geberländer Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sollen so entlastet werden. Die besonders armen Länder Bremen und das Saarland können vom Bund extra Geld zur Sanierung bekommen. Die Aufbauhilfen für die ostdeutschen Bundesländer werden abgeschafft.
Der Bund wollte den Ländern eigentlich nicht so viel Geld geben, aber er bekommt auch was dafür, mehr Kompetenzen. Vor allem kann er stärker kontrollieren, wofür sein Geld verwendet wird und dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Außerdem wandern mehrere Aufgabenbereiche der Länder zum Bund. Zum Beispiel bei der Steuerverwaltung und, sehr umstritten, bei den Autobahnen. Für die ist der Bund ab 2020 alleine zuständig. Statt den Ländern soll sich eine neue privatrechtliche Gesellschaft des Bundes um Bau und Betrieb kümmern. Die Koalition sagt, Privatisierungen der Autobahnen sind im Gesetz ausgeschlossen. Die Grünen und die Linken sehen das anders. Linken-Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht warnt vor der Beteiligung privater Investoren. Stichwort Public-Private Partnership.
Also für die bekannten Raubverträge zur Ausplünderung des Steuerzahlers, auch auf großen Streckenabschnitten, dass die Türen dafür nicht zu, sondern groß und weit aufgemacht werden.
Auch für die Kommunen gibt es eine wichtige Änderung. Sie können im Bildungsbereich jetzt direkt Geld vom Bund bekommen. Bisher war das verboten, weil die Länder die Hoheit über die Kommunen haben. Viele haben das als ziemlichen Quatsch empfunden, sagt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble.
Kürzlich hat ein Parteivorsitzender auf einem Parteitag gesagt, es geht nicht an, dass der Bundesfinanzminister zwar Schulen in Burundi sanieren kann, aber nicht in Gelsenkirchen. Da hat er ja auch recht.
Der Bund will ein extra Programm für die Sanierung von Schulen auflegen. Mehr Geld, mehr Investitionen, weniger Reibungsverluste in der Verwaltung. Das klingt vernünftig. Für Kritiker hat es aber auch einen großen Haken: Zentralisierung. Anja Heiduck von den Grünen hält die Reform deswegen für schlecht.
Und dass dies von den Ministerpräsidenten, in der Regel ja bekennende Föderalisten, so beschlossen wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Ich sehe darin keine Stärkung und keinen selbstbewussten Föderalismus. Und deswegen wird meine Fraktion die Änderung des Artikel 107 ablehnen.
Die Kritik teilt übrigens auch ein prominenter CDU-Politiker, Bundestagspräsident Norbert Lammert. Er sieht die Bundesrepublik durch die Reform auf dem Weg zu einem Zentralstaat, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Sache mit dem Länderfinanzausgleich sorgt auch für Diskussionen im Netz. Hendrik Johann Barenburg ist noch unentschieden und postet bei Facebook: Auf den ersten Blick klingt das doch vernünftig. Gerade die Bildung sollte mehr Bundes- und weniger Ländersache werden. Gleiches gilt für Fernstraßen. Wo ist das Häufchen? Joshua Konrad hat schon eine klare Meinung. Hier wird der Föderalismus ausgehöhlt. Thomas Urner genauso. Danke. Einfach mal so die Privatisierung der Autobahnen beschlossen. Irgendwann gibt es auch in Deutschland kein bezahlbares, sauberes Leitungswasser mehr und man muss für das Benutzen des Bürgersteiges Maut zahlen. Tobias Krupper widerspricht. So viele reden hier von Teilprivatisierung. Wie kommt ihr darauf? Hier geht's um den Eingriff des Bundes in Länderfinanzen. Es bleibt alles in staatlicher Hand. Schaut man sich mal die Unfähigkeit der Berliner Regierung, mit Geld umzugehen, an, ist das doch gar keine schlechte Idee. Robert Seeger findet, klingt alles sehr vernünftig. Es ist an der Zeit, die mittelalterliche Kleinstaaterei zu reduzieren. Stefano Di Betta schlägt vor, machen wir es wie Norditalien oder Katalonien und fordern jetzt einfach die Unabhängigkeit von Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Machen wir ein Süddeutschland auf, dann hat sich das Thema Finanzausgleich auch geklärt.
Was sonst noch wichtig war?
Im Meer schwimmen schätzungsweise 140 Millionen Tonnen Müll, vor allem Plastik. Das landet in den Mägen von Vögeln und Fischen und letztlich auch auf den Tellern der Menschen. Politiker der G20-Staaten haben auf einer Konferenz in Bremen einen Aktionsplan dagegen beschlossen. Sie wollen verhindern, dass Plastik ins Meer gelangt. Wie genau, das entscheidet jedes Land selbst. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks schlägt vor, Reeder und Fischer mit einzubinden, so wie Deutschland das schon macht.
Wir haben auch in der Nordsee die Aktion Fishing for Litter ausgeweitet. Das heißt, eine große Anzahl der Fischerboote bringt den Abfall, den sie als Beifang in die Netze bekommen, eben mit in die Häfen und kann diese dann dort kostenlos entsorgen.
Im Aktionsplan geht es aber auch um besseres Recycling. Umweltorganisationen fordern, dass mehr unternommen wird, damit Plastikmüll erst gar nicht entsteht. Nach dem Anschlag in Afghanistan gestern haben Vertreter von SPD, Linken und Grünen einen Abschiebestopp gefordert. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist dafür, so lange keine Afghanen aus Deutschland abzuschieben, bis die Sicherheitslage neu bewertet worden ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist dagegen grundsätzlich weiter für Abschiebungen bei ständiger Prüfung der Lage.
Ich sage auch Provinz für Provinz, das macht das Bundesaußenministerium auch. Sich zu konzentrieren auf vor allen Dingen die Flüchtlinge, die auch kriminelle Taten begangen haben in Deutschland und jeden Einzelfall sich ganz genau anzuschauen.
Ähnlich sehen das auch die Chefs der Bundesländer. Die haben mit der Bundeskanzlerin heute beraten, wie es in der Asyl- und Flüchtlingspolitik weitergehen soll. Bei dem Anschlag im Diplomatenviertel der Hauptstadt Kabul wurden gestern mindestens 90 Menschen getötet und mehr als 400 verletzt. Fast jeder Dritte, der sich in Deutschland für ein Studium einschreibt, bricht es schnell wieder ab. Laut dem Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung ist die Abbruchquote in den letzten Jahren leicht von 28% auf 29% gestiegen. Die meisten Abbrecher gibt's in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz empfiehlt den Unis Orientierungsphasen und Hilfsprogramme. Er sagt, viele Erstsemester wüssten gar nicht, was auf sie zukommt und seien dann nach den ersten Rückschlägen frustriert. Die meisten fangen nach kurzer Zeit eine Ausbildung an.
Was noch wichtig wird.
US-Präsident Donald Trump verkündet heute Abend, ob die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen. Das hatte er im Wahlkampf immer wieder gefordert und nach Informationen aus Regierungskreisen sieht es tatsächlich nach einem Ausstieg aus. Obwohl 2/3 der US-Amerikaner dafür sind, im Klimaabkommen zu bleiben und sich auch viele große US-Firmen dafür ausgesprochen haben. Vertreter der EU, aber auch Russland und China haben an Trump appelliert, weiter mitzumachen. Sie wollen am Abkommen festhalten und damit am Ziel, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Wie ein Ausstieg der USA konkret ablaufen würde, ist unklar. Sofort raus aus dem Abkommen geht wohl nicht. Erst 2020, wenn die Amtszeit von Trump zu Ende geht.
Und sonst in der Welt?
Es hat nur 20 Minuten gedauert. Da war das Benefizkonzert für die Terroropfer von Manchester ausverkauft. Auftreten werden dabei am Sonntag unter anderem Justin Bieber, Coldplay und Take That. Und auch die US-Sängerin Ariana Grande. Kurz nach ihrer Show am 22. Mai in Manchester hatte ein Selbstmordattentäter einen Sprengsatz gezündet und so 22 Menschen getötet. Mehr als 100 wurden verletzt. Das Benefizkonzert am Sonntag findet nur wenige Kilometer vom Ort des Anschlags entfernt statt. Der Erlös geht an die Angehörigen der Opfer. Es könnte ein guter PR-Schachzug werden oder ziemlich nach hinten losgehen. Ein Telekommunikationsanbieter im Nahen Osten hat genau zum Beginn des Fastenmonats Ramadan einen provokanten Werbefilm gegen Terrorismus online gestellt. Fast 14 Millionen Aufrufe hat das Video schon. Es zeigt einen Mann, der sich einen Sprengstoffgürtel umschnallt und dann einen Bus in die Luft sprengen will. Die anderen Leute in dem Bus reden aber auf ihn ein und er macht es am Ende doch nicht. Kritisiert wird vor allem, dass in der Werbung echte Überlebende von Bombenanschlägen mitspielen. Auch das Schicksal eines kleinen Jungen aus Syrien wird nachgestellt. Seine Bilder gingen letztes Jahr um die Welt. Er hatte einen Anschlag überlebt und saß danach traumatisiert in einem Rettungswagen. Die Stadt Florenz will an einigen Plätzen mit Wasser gegen Touristenmassen vorgehen. Nach Angaben des Bürgermeisters sollen versuchsweise Treppen und Plätze vor einigen Kirchen im Zentrum zur Mittagszeit bespritzt werden. Und zwar, um sie zu reinigen, vor allem aber, um Touristen vom Essen und Trinken dort abzuhalten. Gegner sprechen von Wasserverschwendung und fordern, in Florenz lieber mehr Sitzmöglichkeiten für Besucher zu schaffen. Florenz ist nicht die erste italienische Stadt, die sich mit ungewöhnlichen Maßnahmen gegen den Touristenansturm wehrt. In Rom etwa sorgte der Vorschlag, die spanische Treppe mit einem Gitter vor Picknickern zu schützen, für einen Sturm der Entrüstung.
Wissensnachrichten.
In vielen europäischen Städten herrscht dicke Luft. Die aktuelle Diskussion um Fahrverbote für Dieselautos in Deutschland zeigt das zum Beispiel mal wieder. Aber seit wann verschmutzen wir Europäer eigentlich unsere Luft? Seit der Industrialisierung oder vielleicht auch schon länger? Das haben Forscher der Harvard University aus den USA untersucht und sind zu einem überraschenden Ergebnis gekommen. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten, wie neu ist das Phänomen Luftverschmutzung denn wirklich?
Ja, das ist überhaupt nicht neu. Wir Menschen verpesten die Luft in Europa schon seit mindestens 2000 Jahren fast ununterbrochen. Zumindest mit Blei, das haben die Forscher nämlich untersucht. Und sie schreiben im Fachmagazin GeoHealth, dass die Bleiwerte in der Luft schon lange vor der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert messbar erhöht waren. Das Blei wird also schon seit Jahrhunderten freigesetzt, vor allem beim Erzabbau, aber auch beim Verarbeiten von Metall. Seitdem atmen wir das giftige Schwermetall in winzigen Mengen ein.
Aber wie können die Forscher denn belegen, dass schon seit 2000 Jahren Blei in die Luft geblasen wird? Also es wird ja kaum Aufzeichnungen geben von den alten Römern oder den Franken oder so.
Nee, die Forscher haben einen Eisbohrkern aus einem Alpengletscher an der Grenze zwischen Italien und der Schweiz entnommen. Und der liefert bessere Daten als jedes Geschichtsbuch. 21.000 Jahre europäische Geschichte, gespeichert in 72 Metern Eis. Die Forscher haben sich aber erstmal mit den letzten 2000 Jahren begnügt.
Und im Eis sind dann Ablagerungen aus grauer Vorzeit, die man untersuchen kann, oder wie?
Genau, die Luftverschmutzung, die ist in dem Eis konserviert. Und mit lasergestützten Verfahren konnten die Forscher die Bleibelastung für jedes Jahr genau rekonstruieren.
Okay, aber woher wussten die Forscher denn, dass wirklich der Mensch für das Blei verantwortlich ist? Könnte ja auch natürlicherweise in die Luft gekommen sein.
Ja, sie sind auf Zeiträume gestoßen, in denen die Bleiwerte sehr niedrig oder fast gar nicht mehr nachweisbar waren. Zwischen 1349 und 1353 zum Beispiel, da waren die Werte zum einzigen Mal in 2000 Jahren fast gleich null. In der Zeit ging in Europa die Pest um. Dabei sind so viele Menschen gestorben, dass die Wirtschaft zusammengebrochen ist und damit auch die Verarbeitung von Blei und anderen Erzen. Und in diesen 4 Jahren, da konnten die Europäer also zumindest sauberere Luft atmen, auch wenn sie natürlich viele andere Sorgen hatten. Und das zeigt eben, dass der Mensch schon vor der Industrialisierung die Umwelt verschmutzt hat. Die Annahme, dass wir Menschen noch vor wenigen Jahrhunderten im Einklang mit der Natur gelebt haben, die stimmt so also nicht. Wir belasten die Umwelt schon sehr, sehr lange.
Definitiv ein neues Phänomen ist Internetsucht. Wo sie anfängt, das ist bis jetzt nicht klar definiert. Forscher haben jetzt aber getestet, ob Internetentzug sogar körperliche Symptome auslösen kann.
Ja, für die Studie sollten knapp 150 Teilnehmer angeben, wie viel Zeit sie im Netz verbringen und wie sie sich dabei fühlen. Außerdem wurden ihre Herzschlagfrequenz und ihr Blutdruck gemessen, während und kurz nachdem sie im Netz gesurft haben. Das Ergebnis, sobald die Probanden sich ausgeloggt hatten, stiegen Herzfrequenz und Blutdruck im Schnitt um 3-4%, allerdings nur bei denen, die nach eigener Einschätzung auch zu viel Zeit im Netz verbringen. Laut den Forschern deutet das auf leichte Entzugserscheinungen hin.
Dann noch ein Tipp für den nächsten Zoobesuch oder Urlaub. Wenn Affen grinsen, dann ist das nicht unbedingt nett gemeint. Forscher warnen, dass wir Affengesichtsausdrücke oft falsch interpretieren.
Für Touristen, die in Ländern wie Thailand und Indien oder in Tierparks in Kontakt mit Affen kommen, für die kann das richtig gefährlich werden. Denn was für uns so aussieht wie ein Lächeln oder ein Kussmund, das ist eigentlich eine Drohgebärde oder ein Zeichen von Stress. Die Forscher haben Leuten Fotos gezeigt, die entweder einen freundlichen, ängstlichen oder aggressiven Berberaffen zeigten. Dabei kam raus, dass selbst Probanden, die schon Erfahrung mit Affen hatten, den aggressiven Gesichtsausdruck oft nicht richtig erkannt haben. Die Forscher schlagen deswegen vor, die Zoobesucher mit Fotos aufzuklären, was die Gesichtsausdrücke bedeuten.
Danke, Tobias.
Wetter.
Der Tag geht fast überall ganz schön zu Ende. In der Nacht ziehen auch die letzten Schauer im Süden von Deutschland ab. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 3 Grad. Morgen ist es meistens sonnig. Das ändert sich allerdings am Nachmittag im Westen. Da kann es dann kräftig schütten und auch gewittern. Die Temperaturen liegen morgen bei 18 bis 30 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.